So, da sind wir wieder zur nächsten Folge in unserem Podcast hier. Und heute geht es um Konflikt, Prozess, Konfliktmanagement, Prozessmanagement und Führung und so weiter. Und wie das Ganze funktioniert, wie man es vielleicht optimieren kann, wie man es besser machen kann. Und als Ausgang oder als erstes so ein Ansatz oder als Gesprächseinstieg, ich hatte vor, ich sag mal, vor einem Jahr, vor anderthalb, ein Projekt oder einen Kunden, der angefragt hat wegen Automatisierung, ja, da kam es aus der, ich sag mal, aus der Führungsebene, auch so von wichtigen Personen im Unternehmen. Die haben sich was Tolles überlegt, was sie automatisieren wollen, Einkaufsprozess etc. Und die haben sich ganz viel überlegt, ganz viel gedacht, aber haben nur sich selber bedacht und nicht die Leute, die da tatsächlich dran arbeiten sollen. Das heißt, die kamen dann erst recht spät dazu. Und dann hat man gemerkt, dann war das nicht mehr so ganz dolle, wie wir uns das so, weißt du, der ITler und die Geschäftsführung haben sich was überlegt. Das hat auf dem Papier super funktioniert, aber dann hinterher ist das so ein bisschen gefühlt zusammengebrochen, als dann die eigentlichen Leute dazu kamen, die das machen sollten. Und das ist so, und da sagst du, da hätte man irgendwie vorher schon anders ansetzen müssen oder schon mal, wie ja, hätte man es richtig machen sollen? Guck mal, jetzt so ein, weißt du, das ist eine super einfache Frage, wie macht man es richtig? Und jetzt sprechen Sie bitte jetzt.
Ja, ich hole mal noch ein bisschen aus. Du hattest mir im Vorgespräch auch ein bisschen erzählt, die Geschäftsführung hatte sich auch einen relativ knappen Zeitplan gesetzt, um auch eventuell interessant für einen Investor zu werden. Mhm. Haben gesagt, wir wollen Dinge automatisieren, wollen, dass sie automatisch laufen. Haben dich deswegen gefragt, haben gesagt, mach mal mit uns hier, ich glaube, Flow war da,
Power Automate.
Das Thema Power Automate. Bist da gerne hingegangen, es hörte sich ja nach einem klaren Auftrag und einem klaren Ziel an, also da war eigentlich, wenn man so von außen drauf guckt, jetzt wenig Grund zum Nachfragen. Du hast dann mit der Geschäftsführung oder mit der Leitungsebene, mit den IT-Leitern, hast du halt die Prozesse dann automatisiert, hast diese Flows erstellt.
Genau.
Und als ein Großteil der Arbeit schon fertig war nach 2-3 Monaten, ging es ja dann darum, mit den Mitarbeitern das dann noch wahrscheinlich fein zu schleifen oder die dann mit reinzuholen ins Boot. Und da ist auf einmal aufgekommen, da hast du ja gesagt, so die ganzen Kleinigkeiten, die zur Arbeit dazugehört. Ja, aber da muss doch eigentlich noch der mit dazu und dann muss auch das noch. Und was habt ihr da designt? Das funktioniert doch so gar nicht. Wir arbeiten doch eigentlich ganz anders.
Genau.
Und das Ganze ist etwas, das ist gar nicht so untypisch. Das sehen wir sehr, sehr, oder das passiert mir auch sehr, sehr oft. Auch, ne, da sieht so ein Thema total klar aus. Man geht sofort an den Digitalisierungsexperten ran. Was nicht gemacht wurde, war vorher mal zu überlegen, wie ist denn wirklich der Prozess, den wir digitalisieren sollen? Weil ich habe dir ja gleich gesagt, dass sowas wäre ein typisches Thema. Das könnte man zu zweit machen, zum Beispiel wir beide, dass man vorher sich einmal den Prozess anguckt und mit den Mitarbeitern durchspricht. Was wollen wir überhaupt tun?
Ja.
Also wie sieht denn der Prozess überhaupt aus? Und dann kommt ja wieder, dann kommen die ganzen Sachen dazu, die mir dann auch passieren. Von außen, da ist ein Unternehmen gewachsen, da sind Prozesse gewachsen. Mhm. Und wenn ich von draußen jetzt nochmal die Prozesse durchspiele und dann kommt hier Genehmigung da und wenn aber das eintritt, muss ich an den sprechen und wenn der Mond im Zenit steht und wir 3 Tage nach Neumond haben, dann muss ich wissen, dass eigentlich der noch mitgefragt werden muss. Und dass man an so einer Stelle nicht nur einfach digitalisiert, sondern auch erstmal guckt, brauchen wir das überhaupt?
Ja.
Wie sieht der schlanke Prozess aus?
Ja, brauchen wir das auch? Und zum anderen ist es so, es wird ja häufig, ich nenne es mal so Fake-Digitalisieren. Ne? Das ist ja auch so ein Prozess, man überlegt sich, wir digitalisieren. Was heißt, in vielen Unternehmen leider heißt digitalisieren, heißt das, wir scannen was ein. So, also ich habe wirklich ein Beispiel, da sagten sie, wir digitalisieren unsere Dokumente, wie auch immer. Und da hieß es, ja, wir scannen sie ein und speichern sie als PDF, damit ihr da drauf Zugriff habt. Ich glaube, so ganz digitalisieren ist das nicht, ja. Und da und vorher sich zu überlegen, das, was du sagst, brauchen wir das noch? Also das, was auf Papier vielleicht noch notwendig war, dass wir dann über Hausboss, über Papier und über Umwege und Unterschriften sammeln und wie auch immer, vielleicht ist es ja in der digitalisierten Form ja gar nicht mehr notwendig. Oder vielleicht braucht man ja eine Ebene dazwischen ja gar nicht mehr, weil das einfach nur Zeit kostet, irgendwie Mitarbeiter benötigt wird, aber gebraucht wird das ja nicht mehr. Für die Sache ist es nicht notwendig. Und das ist so eine Sache, die, glaube ich, nicht jeder so gerne macht. Ne? Also es ist ja so, also du willst ja, zumindest von meiner Seite aus, ne? Ich bin ja immer so, du überlegst dir was und dann willst du ran. Weißt du, willst Ergebnisse sehen. Und das am besten morgen oder so. Aber dass dieses vorher drüber nachdenken, hinterfragen, ich glaube, das ist schwierig. Ich hatte auch kürzlich nur noch als, ich hatte jetzt kürzlich auch ein Gespräch mit einem, eine erste, so die erste zwei Gespräche. Ja, und da hieß es, ja, aber wir ändern, wenn wir das digitalisieren. Und da ging es um eine andere Plattform, wie auch immer. Und er sagte, ja, und die Mitarbeiter, ob wir die dann so mitkriegen und ob die damit umgehen können und so weiter. Also man will digitalisieren, man will aber alles so lassen, wie es ist. Weißt du, so ja. Mitarbeiter nicht vergrauen, die sollen bloß hier, wir sonst verlieren wir sie und was weiß ich. Die Sache ist ja, du verlierst die, wenn du so weitermachst. Weißt du, aber das ist.
Du verlierst sie so oder so.
So oder so, ne? Aber das ist so schwierig, so alles so weiterzumachen, wie es ist, aber trotzdem irgendwas Neues machen zu wollen, das ist schwierig. Aber das ist so die größte Herausforderung, glaube ich, sowas zu machen, ne?
Ja, ich überlege gerade, wie ich halbwegs vernünftig so einen typischen Satz formulieren kann, aber das Netteste, was mir da einfällt, ist, man sagt, wenn ich einen Bullshit-Prozess digitalisiere, habe ich einen digitalen Bullshit-Prozess.
Das ist auf den Punkt gebracht, ja.
Ja, normalerweise nimmt man noch derbere deutsche Worte dafür.
Ja, du, wir können dir freisprechen.
Ja, aber so extrem wollen wir es einfach.
Ja, genau.
Mir ging es ja auch immer um dieses Zusammenspiel. Was hat das, die Prozesse, Digitalisierung von Prozessen, was hat das vielleicht, das war ja eingangs das Thema, was hat das vielleicht auch mit Führung zu tun? Deswegen will ich mal den Bogen noch einmal zurückspannen. Für mich, also grundsätzlich, Führung besteht ja üblicherweise aus drei Kernkomponenten. Das heißt, mich selbst gut zu führen,
naja,
Management, zu wissen, wie ich Dinge einteile, etc.
Ja.
Die nächste ist ja, meine Organisationseinheit gut zu führen. Also da gibt es ja viel Arbeit. Das ist so viel, dass ich das nicht alleine tun kann. Deswegen habe ich Mitarbeiter. Das heißt, ich muss auch gucken, was wird von meiner Organisationseinheit innerhalb des gesamten Unternehmens erwartet.
Genau.
Wie kann ich meine Zahlen liefern? Wie teile ich Arbeit auf? Also meine Organisationseinheit führen.
Genau.
Und der dritte Punkt ist dann, Mitarbeiter zu führen. Und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, wenn ich Arbeit gut regel, wenn ich dafür sorge, dass klar ist, wer was wie tun soll, wenn ich das bespreche, Erwartungshaltung austausche, können wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also wenn ich meine Organisationseinheit gut führe, wenn ich die Leitplanken da habe, wenn ich die Prozesse beschrieben habe, dann ist automatisch der ganze Part der Mitarbeiterführung deutlich einfacher, weil ich massiv viel Konfliktpotenzial rausgenommen habe.
Ja.
Ich weiß, wir sind immer noch Menschen, aber wenn ich permanent Leute motivieren muss etc., die Leute kommen doch hierher zur Arbeit, weil die vielleicht auch einen gewissen Grundspaß daran haben, einen Sinn im Leben, ich habe hier eine Aufgabe,
sollten
ich habe
hier
vielleicht auch ein paar nette Kollegen.
Ja.
Mit zu viel Geld würde ich nicht mehr arbeiten gehen, aber ich brauche das Geld, dann gehe ich doch gerne irgendwo arbeiten, wo ich auch ein bisschen Spaß dran habe. Wenn dort Arbeit vernünftig geregelt ist, wenn ich weiß, was von mir erwartet wird, wenn alle anderen wissen, was von denen erwartet wird, wenn ich weiß, so, ich kriege immer die und die Sachen kriege ich rein, ich bearbeite die. Und die nächste Abteilung erwartet das und das von mir. Dann habe ich so viel Konfliktpotenzial rausgenommen, weil ich nicht ständig aushandeln muss, was brauchen der jetzt und wann brauchen der und wie brauchen der das.
Ja.
Wie so viel Konfliktpotenzial rausgenommen. Und dann kommen ja noch normale Menschen einfach dazu, die wissen ja, dass sie dort arbeiten, ne? Und
ja,
dass
es
auch ein bisschen anstrengend sein kann, dass ich überhaupt nicht mehr so viel Kommunikation und Führungsarbeit brauche, weil der Stress ist ja schon rausgenommen.
Ja.
Deswegen sage ich immer, Prozesse regeln. Wie wollen wir miteinander arbeiten?
Aber ist es nicht so eine Grenze, so ein Ding über organisieren? Also weißt du, wenn du dann irgendwann mal so viele Richtlinien, so viele kleinteilig dass die Leute da am Ende sitzen und gar nicht wissen, ja, welche Check, also ich übertreibe das jetzt mal, ne? Ich will ja nur hören, dass man gar nicht mehr weiß, ja, welche Checkliste, und wenn dann eine Kleinigkeit dann nicht gegeben ist, dann sind die alle verunsichert. Also weißt du, wenn du überregulierst, dann sind die ja Leute verlassen, die sich auf jede Minute ist dann durchorganisiert. Und wenn dann mal eine Eventualität kommt, der Kunde kommt mal nicht von links, sondern von rechts, und der will mal was von oben und nicht von unten, so. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, und dann auf einmal hast du zig Prozesse, zig Dinger, und dann passt das da nicht rein. Was passiert dann?
Und die Frage ist total perfekt. Das habe ich nämlich schon wieder, das hatte ich gerade gar nicht mit dir auf dem Schirm. Das ist exakt die Frage, die ich jedes Mal wieder mit um die Ohren geschlagen bekomme.
Ja, aber es ist doch so.
Und dann sage ich, nein, exakt so ist es nicht, weil die Forderung danach zu überlegen, was ist Erwartungshaltung, wer soll was ungefähr machen, heißt nicht, dass ich das bis tief auf Sohle 7 alles klären muss. Ganz im Gegenteil, die Frage ist jetzt eher, auf welcher Granularität bewege ich mich? Aber total wichtig ist doch, wenn ich einmal kläre, wenn ein Außendienstler, ein Vertriebler mit einem Kunden eine Maschine spezifiziert, wenn ich eine grobe Vorgabe mache, welche Themen abzufragen sind, Einsatzbereich, Temperaturen, bei verschiedenen Maschinen, weiß ich, wenn ich Maschinen habe, die in der Galvanik, ich muss einmal meinem Innendienst sagen, übrigens hier, der Kran läuft über die Galvanik, weil ich dann einfach andere Schutzmaßnahmen brauche. Weil der umgekehrte Fall ist ja, ich komme da rein, ich frage jetzt den Innendienst, was ist denn so euer Hauptproblem? Oh, letztens hatten wir wieder so einen Kran, den mussten wir dreimal raus und was umändern und der ist total in Miesen gelandet, der Auftrag, weil wir nicht wussten, dass er über eine Galvanik gelaufen ist. Okay. Das heißt, es geht mir gar nicht darum, jetzt zu sagen, du musst diese 100er Checkliste ausfüllen als Vertriebler, um das. Nee, es geht nur darum, check die groben Dinger ab. Wenn das und das, wenn du da und da einen Haken dran gemacht hast, hier hast du noch eine Sondercheckliste für extreme Einsatzbedingungen. Und der Innendienst hat alle Informationen, die er braucht. Das ist so ein Beispiel. Auch dieses ganze Überregulieren. Puffer kann ich über die Prozesse mit einbauen. Ich kann auch einfach nur grob Erwartungshaltungen definieren. Es geht nur darum, dass ich mal miteinander gesprochen habe. So Abteilung A braucht Input von Abteilung B. Ja. Was erwarten die? Weil irgendwann in meinen Gesprächen kommt immer raus, Abteilung B, die füllt immer Checkliste 4711 aus.
Ja,
genau das, was du sagst.
Ja.
Die anderen brauchen das überhaupt nicht. Die brauchen nur Punkt 1. Also mir geht es nicht darum, ins Tiefe zu klären, was die exakt zu tun haben. Sondern dass die beiden mal miteinander quatschen, was brauchen wir, um eigentlich gut und effizient zu arbeiten, um unser Wissen gut anzusetzen. Ja, und was bräuchten wir deswegen von dir? Und dann kommt raus, guck mal, die und die Sachen können wir wegfallen lassen. Mhm. Das ist zusätzlich, das können wir gar nicht. Und dass die dann nur miteinander quatschen, wie regeln wir das, was wir nicht können? Macht ihr das? Machen wir das? Wer baut das Wissen auf? Mir geht es nur darum, Erwartungshaltungen abzugleichen.
Ja, aber ist das nicht so, wenn du jetzt, also rein jetzt überspitzt jetzt mal, wenn du jetzt sagst, du definierst alles, ich verstehe das, also Oberpunkte und so weiter. Jetzt ist die Frage, wann geht der Mitarbeiter von Ober in Detail-Checkliste und so weiter. Führt das sich dazu, dass die einfach irgendwann mal, wenn du jetzt als Vorgesetzter, dann kriegst du zweimal einen auf den Sack, weil du da Punkt 47a nicht abgefragt hast, wie auch immer. Gehen die nicht dazu über, einfach, ich sag mal, wie soll ich das sagen, Dienst nach Vorschrift oder das Denken einstellen? Also weißt du, die sind dann nur noch Checkliste, Punkt passt nicht in der Checkliste, ja over my
no. Ja, aber
so, weißt du, das ist so wie gehe ich damit um? Das ist so ein Ding, ich meine, es gibt da Extreme, es gibt ja, ich glaube, bei Netflix, die sind da, glaube ich, für bekannt, dass die jetzt sagen, alles, ihr macht, also übertrieben gesagt, ihr macht, was ihr wollt, alles im Sinne des Unternehmens. Das heißt, es gibt keine Reisekosten irgendwie höher bis 1000 Euro. Du darfst nur, was weiß ich, Reise, Flug bis so und so viel buchen, wie auch immer. Steht immer im Sinne des Unternehmens. Urlaub, was weiß ich, können sie selbst entscheiden, wie auch immer. Das ist so das andere Extreme. Wenn ich aber so den Leuten alles nach Checkliste mache, ich meine, das natürlich minimiert das Konfliktpotenzial.
Ich habe gerade gesagt, nicht Checkliste, mir geht's nicht. Also
du Grundsatz meinst nur, dass du
Grundsatz ist, so je nachdem, mit wem ich spreche, detailliere ich mehr aus.
Ja.
Wenn ich unten am Band bin, ist es schon wichtig, dass Schraube 1 in Loch 2 muss.
Das macht
da Sinn. Nicht Schraube 3 rein.
Sonst bricht
dafür gibt es Zeichnung.
Ja.
So, jetzt ist aber jetzt genau da stellt sich jetzt für ein gutes Prozessmanagement. Wir nehmen mal wirklich dieses simple Beispiel. Für ein gutes Prozessmanagement stellt sich jetzt einfach die Grundsatzfrage. Wie möchte ich dafür sorgen, dass es läuft?
Mhm.
Wenn das ein Unternehmen ist, Maschinenbau, viel Einzelfertigung etc., dann heißt der Prozessschritt, Baugruppe XY nach Zeichnung.
Ist das keine Checkliste,
kein Nichts. Das ist einfach nur die Erwartung. So, jetzt kommen mehr Sachen ran. Die Erwartungshaltung an den einzelnen Mitarbeiter am Band oder halt oder an die ganze Gruppe, manchmal so Gruppenarbeit, je nachdem, wie man es eingeteilt hat, ist jetzt einfach, ihr könnt eine Zeichnung lesen und danach einen Teil zusammenschrauben, zusammenschweißen etc.
Ja, okay.
Hat wieder die Auswirkung, ich erwarte bestimmte Kompetenzen von meinen Mitarbeitern vor Ort. Und das muss ich meiner HR-Abteilung sagen. Wenn ihr Leute einstellt, ich kann an der Stelle keinen Hilfsarbeiter gebrauchen, der nur Schrauben reindrehen kann, eine Anleitung.
Ja.
Ich brauche Leute, die das gelernt haben und eine Zeichnung lesen können.
Mm.
So, und wenn ich merke, ich kriege die Leute nicht mehr, Umkehrschluss, wir brauchen einen Gruppenleiter oder wie auch immer, Teamleiter, den ich da habe, der muss Zeichnungen lesen können, um einfach zu gucken, ob dort irgendwelche besonderen Anforderungen ist. Okay. Achtung, wir bauen Baugruppe so, aber nimm die Farbe oder gibt es tausend Sachen. Aber weil ich nicht mehr so viele Leute kriege, muss ich auch mit ein, zwei Hilfsarbeitern arbeiten. Und jetzt weiß ich, damit der Hilfsarbeiter das richtig macht, muss ich halt einfach wirklich genau das, was du sagst, ist Checkliste, bebildert. Schritt 1, mit dem Bild, die Schraube da rein, guck drauf, dass es die 60 mm lange Schraube ist. Schritt 2, 3, 4. Wie gesagt, wenn ich sage, das ist eine Gruppenarbeit, ihr müsst nur Zeichnungen lesen können, habe ich da zwei Leute und gibt keine bebilderte Checklistenanleitung. Es gibt nur, besorgt ihr die Zeichnung. Und ich sorge aber jetzt, das wieder um insgesamt reinzugucken, wann sind die Zeichnungen vor Ort, wer gibt denen welche Zeichnungen, wer teilt die Arbeit ein? Kriegen die jetzt vorgegeben, erst Baugruppe 1 aus dem Auftrag, dann Baugruppe 25 aus dem Auftrag? Ja. Oder kriegen die nur ein Bündel von Zetteln, womit die sich die nächsten zwei Tage selber einteilen? Weil ich weiß, dass die intelligent sind, weil die auch wissen, wie die Material holen sollen. Das ist ein gutes Prozess. Ich habe denen nichts vorgegeben. Das Einzige, was ich geregelt habe, ich weiß, meine Leute sind gut und ich brauche auch diesen hohen Freiheitsgrad, um diese Überorganisation zu vermeiden. Dann einige ich mich von dem Prozess her nur darauf, ihr kriegt einen Arbeitsvorrat für zwei Tage, teilt euch den Scheiß selber ein und besorgt euch die Klamotten, die ihr braucht.
Ja.
So, das ist alles, was ich dann regel. Da sind wir wieder in dem Thema, wir haben gute Leute, die mitdenken können. Ja. Die freuen sich auch. Die finden das auch geil, weil die gucken auch so ein bisschen, die Gruppe, die machen halt gerne die richtig schweren Klopper, machen die gerne montags.
Ja.
Sollen sich selber einteilen, ist mir doch egal. Wie gesagt, außer ich habe einen anderen Fall, dann muss ich es mehr einschränken. Und das mache ich in allen anderen Bereichen exakt.
Aber ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, Konflikt entsteht ja nicht innerhalb derselben, also das, was du beschreibst, ist ja richtig, in der Fertigung, sagen wir in der Produktion, da sind die untereinander, weißt du, da verstehen die sich, dann helfen die untereinander und dann Schraube so, das macht ja Sinn. So.
Ja.
Aber wo Konflikt entsteht, ist ja jetzt Produktion und sagen wir Marketing, Vertrieb, also abteilungsübergreifend. Es ist doch immer so, die in der Produktion sagen dann immer, was meinst du, sind sie doof da im Vertrieb, die verstehen da ja nicht oder die haben jetzt wieder was verkauft, was wir nicht machen können und was weiß ich und umgekehrt sagen die, weißt du so, ich meine so diese in großen Unternehmen, diese übergreifende Geschichten, damit dann nicht immer, da ist immer Kommunikationsstau.
Ja, aber da sind wir jetzt wieder genau bei dem Thema Klären von Erwartungshaltung miteinander. Wir bleiben mal bei dem einfachen Beispiel. Da ist eine Gruppe, nehmen wir die Produktion, könnte auch genauso gut ein anderer Bereich sein. So, und die waren es immer gewohnt, der letzte Meister, der war immer so laissez-faire, ne? Der hat immer so einen Stapel Aufträge gehabt, die haben sich das selber so zusammengesucht, wie sie abarbeiten sollen. So, jetzt kommt ein neuer Betriebsleiter rein, ein neuer Meister.
Ja.
Und der sagt denen, ihr macht jetzt montags erst das und dann den Auftrag und dann am Dienstag das.
Ja.
Weil er es so gewohnt ist, weil er kriegt ja die Aufträge rein, er kennt das noch aus seinem letzten Job, dass er die Arbeitsreihenfolge optimieren muss. Das ist seine Anforderung an sich. Das hat ihm auch der Betriebsleiter oder was auch immer beim Einstellen hat auch gesagt, ja, bei uns ist es manchmal so quer und dann fehlen Teile, weil die Sachen vorziehen anstatt und da ist der Einkauf noch gar nicht hinterhergekommen bei dem Vorziehen. So denkt er, okay, ich soll optimieren. Der optimiert nach bestem Wissen und Gewissen, weil er es so kennt und die da unten so, jetzt sagt er uns noch, wann ich aufs Klo gehen soll oder was.
Ja, genau.
Und das ist einfach nur, die haben die Erwartungshaltung nicht abgestimmt. Und da ist es ja, weißt du, die kennen das von früher, wir machen das irgendwie.
Ja.
Die haben überhaupt nicht, die haben, okay, da fehlen Sachen, ist halt so, dann schieben wir das erstmal zur Seite, machen wir später. Die wussten gar nicht, welchen Stress der Vertriebler hat, weil irgendwas verschoben ist.
Ja.
Die wussten gar nicht, welchen Stress der Einkäufer hat, weil er irgendwelche Klamotten jetzt eilig vorziehen musste, weil der eine, der kennt ja den George, und ist immer, das habt ihr noch nicht bestellt, wir wollen das aber machen. So, da kommt der ganze Stress her. Der Einkauf denkt sich, warum muss ich denn das jetzt bestellen? Warum hat mir das keiner gesagt? Und jetzt muss ich noch Überstunden machen. Du könntest das alles glatt machen.
Ja.
Reines Kommunikationsproblem. Wenn die sich jetzt mal miteinander abstimmen, so, und da kommt dann so eine Einigung, wo man sagt, passt mal auf, der Meister sagt dann, pass mal auf, ihr kriegt jetzt in Zukunft, damit das mit dem Einkauf klappt und mit allen anderen, ihr habt alle am Tisch gesessen, ihr kriegt nur noch einen Arbeitsvorrat an zwei Tagen, wo ihr selber einteilen könnt, wie ihr es macht. Nicht mehr von einer ganzen Woche oder die Aufträge, die übrigens überhaupt erst in dem Monat kommen sollen.
Ja,
So. Und in dem Prozess haben die am Band oder an Werkbank einfach auch mal mitgehört, guck mal, der Einkäufer, der weiß, dass der Auftrag jetzt in einem Monat ansteht. Und der bündelt verschiedene Einkaufssachen, weil er dann einfach Rabatte kriegt. Und das wäre erst in 3 Wochen. In 3 Wochen hat er erst wieder genug zusammen, um eine Bündelbestellung zu machen. Ne? Ja. Dann verstehen die das. Sagen, ja, ist logisch für uns. Okay, dann ziehen wir die Sachen nicht mehr vor. Wie sorgen wir dafür, dass wir nicht jedes Mal halt kleinteilig gucken müssen, was wann? A, das ist die Aufgabe vom Meister. Der Meister sucht ein bisschen raus, welchen Arbeitsvorrat er denen geben kann für. Das ist keine Überregulierung. Das ist nur... Ich kann doch nicht von jeder Abteilung wissen, was die für ein... Das Schönste ist immer, keiner weiß, welchen Stress er bei der Buchhaltung nachher bei der Finanzbuchhaltung auswirkt. Ne?
Ja.
Also dieser ganze Order-to-Cash-Prozess, der läuft ja irgendwie meistens weg von der Produktion, ist aber total wichtig. Und da geht es einfach nur darum, dass man mal miteinander redet, wie organisieren wir aktuell und für die nächsten Jahre Arbeit vernünftig.
Weil
keiner sich mehr beschwert. Weil jetzt kam... Wie gesagt, dann kriegen die auf einmal ständig noch so rote Eilaufträge rein. Und jetzt müssen wir wieder Überstunden machen. Überstunden sind wieder teurer. Ist wieder der Betriebsleiter muss wieder, warum haben wir denn Überstunden? Und hier haben die Leute gerade wieder zu wenig zu tun.
Ja.
Der meckert den Arbeitsvorbereiter an. Warum hast du die Arbeit so beschissen vorbereitet? Ja, das war der vom Vertrieb. Oh, die vom Vertrieb machen immer Mist. So, wir können die vom Vertrieb alle nicht leiden.
Ja, genau.
Und dann kriegen wir alle Infos nicht. Und der Vertriebler... So. Und das ist ein... Da kommen menschliche Konflikte, weil Arbeit nicht funktioniert. Ne? Jetzt muss der Einkäufer muss wieder runterrennen ins Lager und gucken, was habt ihr ja wirklich nicht. Oh, jetzt muss ich hier wieder rumrennen. Warum ist denn der vom Lager zu doof? Die sind nicht zu doof. Arbeit ist schlecht geregelt.
Die ist schlecht,
Und wenn ich Arbeit vernünftig regel, wenn ich genau weiß, so die Sonderaufträge, also die Eilaufträge, dann müssen wir ein bisschen mit einplanen, dann müssen wir mit ein paar Puffern planen. Wer sagt wem was wann? Mhm. Ach, hier übrigens, da ist jetzt doch ein Eilauftrag, könnt ihr den bis dann und dann vorziehen, abstimmen. Wenn ich das ein bisschen geregelt habe, damit ich weiß erstmal beim Problem, wen spreche ich an,
genau.
Damit ich nicht 3 Leute und dann reden die wieder im Kreis. Dadurch können sich die Leute nicht leiden. Dadurch entstehen Konflikte. Weil ich weiß nicht an wen und ich denke mal, der vorne ist doof, der konnte aber auch nichts dafür. Aber ich halte den für ein bisschen doof und ich maus den jedes Mal an und der hat schon keinen Bock, der weiß, der hat jetzt abends noch einen Auftrag reingekriegt, der weiß schon Mist.
Ist schon wieder
morgen kriege ich wieder Schelte vom Schorsch aus der Schweißerei, weil ich dem das wieder verklickern muss. Er geht schon mit Magenschmerzen in den Betrieb rein morgens.
Ja.
Und das kann ich vermeiden zu einem großen Teil.
Ja, aber wie ist das, wenn ich jetzt, ich habe, was weiß ich, 300-400 Angestellte, ich habe irgendwie, was weiß ich, irgendeine Herstellung, Herstellungsbetrieb, mehrere Abteilungen etc. Und sagen wir mal, jetzt dieses Gruselszenario, ich überlege mir jetzt, wir müssen natürlich wirtschaftlicher werden, wir müssen automatisieren und wir müssen mehr mit, was weiß ich, sagen wir, mehr Roboter automatisieren. Wir schaffen, sagen wir, wir machen Produktionsstrang, wird abgeschafft und ersetzt durch Roboter, vollautomatisierten Roboter. Das heißt, es löst ja mehrere Konflikte jetzt in die Vorsorge die schon mal aus. Das heißt, die Leute haben Angst um ihren Arbeitsplatz, dann sagen sie so, ich arbeite jetzt in diesem Strang. Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Ist mein Arbeitsplatz weg und solche Sachen? Also das heißt, wenn so Gerüchte aufkommen, wie plant man sowas, damit man nicht keine Meuterei oder Leute weglaufen? Oder so? Also ich würde jetzt sagen mal, vielleicht ist das optimal, vielleicht weiß ich nicht, bevor ich mir sowas überlege, hole ich dich oder Beratungsunternehmen hole dich ins Unternehmen, bevor ich das überhaupt verkünde. So, weil wenn die schon mitbekommen, dass da schon irgendwas im Busche ist, wenn dann so, oder wenn so einer im, ich sag mal, übertrieben gesagt, typisch im Anzug, große Firmen und so weiter, Vorträge etc., dann fängt schon an, so dass das fängt schon an, so ein bisschen so, weißt du, Gerüchte und so, oh, hast du gesehen, da war Beratungs-Change Management. Das ist immer so ein Gruselbegriff, ne? Change Management, Gott, sind wir jetzt am sowieso, ist jetzt, geht's jetzt im Bäcker. Wie geht man damit um? Also wie fängt man die Kommunikation an, wie fängt man das ab, dass die Leute keinen Schiss, keine Angst haben? Dass die alle entlassen werden, dass es aber zwingend notwendig ist in der heutigen Zeit. Du musst ja automatisieren. Also wenn du jetzt immer noch mal deine 10 Leute an der Werkbank stehen hast und immer noch jeder dem ein Brett oder wie auch immer weitergibt, das kann irgendwann mal nicht mehr zeitgemäß wirtschaftlich sein. Das ist so, glaube ich, so ein ganz gutes, hochbrisantes, explosives Thema, was auch mit Prozessen, da fallen Prozesse weg, kommen aber neue hinzu. Ja, wie gehe ich denn damit um?
Ich würde mal einen Tacken weiter vorne ansetzen. Also wenn ich große Veränderungen weiß, dass ich die brauche, auch vielleicht schon sowas wie Automatisierung, kann aber genauso auch sein, ich führe eine neue Software ein, um meinen Beratungs- oder mein Dienstleistungsprozess zu unterstützen. Das ist eigentlich relativ gleich. Wenn es eine große Veränderung ist an Dingen, die ich nicht oft tue, weil es nicht mein Standardgeschäft ist, zum Beispiel ich will wirklich mal den komplette Produktion oder eine große Produktionslinie komplett umstellen. Und ich mache das nicht ständig. Der Rest steht da schon seit 15 Jahren.
Ja, genau.
Oder ich will meine Abteilung mal, ich merke, dass der Durchfluss nicht sauber ist zum Kunden, dass wir uns durch Zukäufe etc. hin und her verzettelt haben.
Ja.
Und ich muss die Organisation neu aufbauen. Das ist eine ähnliche Problemlage. Würde ich immer raten, sich einen Profi dazu zu holen, der das quasi jeden Tag tut.
Ja. Ist das so, Prozess so wie du oder ist das, oder wie, was meinst du jetzt?
Kommt jetzt drauf an.
Bei
kleineren Unternehmen, das hat auch ein bisschen was mit Tagessätzen und mit Möglichkeiten zu tun, reichen sicherlich die Generalisten oder auch Spezialisten aus Solo-Selbstständige. Wenn es komplexer wird, wenn mehrere Domänen betroffen sind, also wenn ich gleichzeitig weiß, ich muss an IT, Robotik, an künstliche Intelligenz, also wenn ich einfach merke, da kommen verschiedene Knotenpunkte zusammen, würde ich immer sagen, ist so eine große Beratung wie bei mir, Unity AG, für die ich arbeite, ganz sinnvoll, weil man kann zwar ein Projektteam von 2 Mann einsetzen, die das Gesamtthema steuern. Wir können aber immer, sobald es an eine bestimmte Domäne geht, dann mal für einen halben Tag, für 2 Tage, wie auch immer das notwendig ist, immer nochmal den jeweiligen Experten mit dazu steuern.
Brauchst du einen Psychologen, damit die, weißt du?
Ja, das sind wir auch schon fest. Aber sagen wir mal, es geht jetzt auch wirklich nochmal drum zu gucken, inwieweit können wir da eine Digitalisierung in der Produktion vorantreiben oder ähnliches.
Ja.
Ne? Da würde ich natürlich wie passt das in unsere Gesamt-IT-Strategie rein oder in unsere Gesamt-IT,
da hole
ich mal einen Enterprise-Architekten dazu. Das kann ja nicht sein, dass ich alles.
Das alles weiß.
Ich find, ne? Also ich weiß zwar alles, ne? Bestimmt schnell. Oder ich weiß, da geht es zum Beispiel, wäre total sinnvoll, werden mit Daten erhoben, wäre total sinnvoll, da mal Richtung künstliche Intelligenz zu gucken, ob man Dinge zusammenfassen kann. Da hole ich mal natürlich aus unserem, entweder aus dem eigenen Unternehmen oder aus einem direkten Partnerunternehmen jemanden für das Thema. Wenn ich weiß, es geht in IT-Digitalisierung, ich brauche eine Migrationsstrategie, wie komme ich Daten von A nach B stuhen, da hole ich mal einen Profi dazu. Das ist einfach nur das Größere. Grundsatzvorgehen ist aber immer nicht, ich war auf der Messe, ich habe die Roboter gesehen, ich will jetzt die Roboter da einsetzen.
Ja, ja.
Das ist aus meiner Sicht, ist das eine Bauchentscheidung ganz, ganz oft und zu spät angesetzt. Ich würde eins weiter vorne ansetzen, nämlich auch mal zu gucken, wo sehe ich das Problem? In dem Beispiel die und die Produktionslinie, die ist total händisch. Ganz oft mittlerweile auch, ich finde da keine Leute mehr für.
Ja, ja, genau.
Die vielleicht diese sehr schwere Arbeit machen wollen oder ich finde keine Leute mehr, die so und so schweißen können, was weiß ich.
Ja,
ich finde
keine
Leute mehr. Mir ist der ganze Prozess auch viel zu wenig automatisiert, da geht viel mehr. Und da eher nochmal, dann ab da schon jemanden noch mit reinzuholen, dass man mal genau guckt, so sieht es gerade aus. Jemand wie wir, die auch sehr, sehr viele Unternehmen kennen, wissen, wo Technologie auch gerade hingeht. Vielleicht brauche ich ja gar keine Schweißroboter, als simples Beispiel, sondern das Thema ist Kleben statt Schweißen. Ne? Also in Zukunft können wir bei bestimmten Dingen, macht Kleben mehr Sinn als Schweißen.
Also
das hat er auf der Messe aber gar nicht gesehen, der hat nur einen geilen Schweißroboter gesehen.
Ja, ja, der war also begeistert.
Da eher mal zu gucken, hier, es ist die Linie und dass man da nochmal wirklich reingeht, was passiert denn da wirklich im Produktionsprozess meinetwegen? Man nimmt aber den Ist-Prozess auf, guckt sich an, welche Potenziale hat man und dafür, das meinte ich halt mit einem Beratungshaus oder mit Profis nochmal mit dazu zu holen, die jetzt sagen, pass mal auf, um das Problem zu lösen, aus der Erfahrung heraus grundsätzlich 3 Möglichkeiten. Es gibt nur so eine Quick-Win-Optimierung, relativ günstig, wir digitalisieren dann nicht alles, aber an der Stelle kommt noch irgendeine Automationseinheit rein mit einem automatischen Förderband. Da nur für dieses Thema nehmen wir uns einen Schweißroboter, ist relativ billig, du sparst dir die 2 Leute ein, die du gerade eh nicht hast, kannst trotzdem 2-schichtig weiterfahren, könntest noch skalieren, indem du es 3-schichtig machst, müsstest du nur einen für die Nachtschicht einplanen. Der muss gar nicht so viel können, weil das und das automatisch läuft, wenn du nur die und die Produkte drüber laufen lässt. Das kostet dich so und so viel, so hoch ist der Invest. Dann hast du das Ding, wir können tatsächlich voll automatisieren, da müsste man das und das machen, das kostet so und so viel. Oder, und das wäre der neue Vorschlag, kleben. Kostet genauso viel wie der andere Vorschlag, hast aber für die Zukunft noch die und die Möglichkeiten, die und die Produkte zu verkaufen. So, automatisch. Das geben wir halt 3, also nicht, wir zucken das alles durch, sondern 3 Möglichkeiten. Jetzt wolltest du ja die Leute. Wir haben die Leute vor Ort gefragt, was die da gerade tun. Die merken ja schon, oh, da ist eine Veränderung. Nicht nur, oh, da wird eine Veränderung kommen.
Ja, ja.
Und wir sind relativ früh, sondern ich könnte meinen Senf dazugeben.
Ja, das wäre jetzt meine Frage. Du bist ja schon eben quasi mitten im Thema. Das heißt, du bist ja schon, wir haben schon die Entscheidung getroffen und wir haben gesagt, ja, ist das jetzt ein Roboter oder nicht? Oder wollen wir kleben, wollen wir schweißen? ist jetzt, das ist jetzt dann schon die Entscheidung. Die Frage ist jetzt, ich habe mir das jetzt, ich war jetzt auf der Messe, ich habe mir das jetzt, habe das gesehen und der nächste Moment ist ja jetzt, wie gehe ich damit um? Ich habe übertrieben gesagt, ich meine, zu viel Demokratie in einem Unternehmen ist ja klar, wenn du jeden fragst, hast du 200 Meinungen und kommst ja nicht weit. Es ist ja immer dieser Spruch hier, ich glaube, wenn irgend, wer war das damals, der Henry Ford, glaube ich, wenn er die Leute gefragt hätte, was sie haben wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Also,
ja, nur, genau.
Weißt du, so, also das muss ja schon so einen gewissen Umfang entscheiden, aber wie nimmst du jetzt die Leute mit, dass sie dir nicht sagen, dass diese Ängste entstehen? Also wir sind ja bei Konfliktmanagement etc., dass ich habe ja einen geilen Roboter, aber wenn hinter mir die Leute weglaufen oder ständig boykottieren, weil sie das scheiße finden, weil sie das eigentlich nicht wollten und den Sinn in dieser Sache nicht erkennen und wir konnten es ja vorher viel schneller machen. Du kennst ja, wenn du eine neue Office-Version einführst, dann sagen sie alle, aber vorher ging das mit 2 Klicks weniger. So, ja. Also wir waren vorher genauso optimal, genauso und jetzt haben die sich wieder was überlegt, geben Kohle aus und für unser Gehalt, weißt du, wir verdienen immer noch weniger, haben weniger zu Auskommen, aber die können sich hier so einen Hightech-Roboter kaufen. Wie nehme ich denn meine 300 Mitarbeiter mit, dass sie begeistert sind?
Also dieses, ich war auf der Messe, es gibt geile Roboter, ich nehme die, habe ich ja gesagt, das ist aus meiner Sicht nicht der beste Weg.
Naja, das ist
klar. Sondern einfach nur zu sagen, hier funktioniert was nicht gut oder ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier in diesem Prozess trieben von mir, Gesamtunternehmen, ist egal in welcher Größe, ne? Ich weiß, dass wir was verändern müssen, ab da Profis reinzunehmen, die das oft machen.
Ja, genau.
So, der Ansatz ist, vor Ort mit den Leuten zu quatschen, was tut denn ihr hier überhaupt? Prozessaufnahme ist Prozess.
Ja.
Was läuft denn aus eurer Sicht nicht gut?
Also quasi euch als Unternehmen.
Ich nehme die Leute vor Ort, die da unten.
Schon vorher.
Ja, die da unten sitzen, den Einkauf, was weiß ich, wen ich brauche. Also das Erste ist, ich nehme lieber auch 2, 3 Leute mit drumherum. Also ich frage nicht nur die Produktion.
Ja, ja.
Ich nehme auch die Intralogistik. Und wenn es der Gabelstaplerfahrer ist, nur die Intralogistik.
Ja, sicher, klar.
Und den Einkäufer und den Verkäufer mit dazu. Aber was auch immer ich vorher besprochen habe, was sinnvoll ist. Aber gerne in einem etwas größeren Kreis. Wir gucken uns diesen gesamten Prozess gerade an, wie der läuft. Wo die Leute auch mal sagen, so das und das läuft nicht gut. Dann kann man auch schon einbringen, hier kam mal die Idee auf den und den Roboter, der das und das kann. Und dann sagt ihr garantiert schon irgendein Meister, die habe ich mir auch, ich war auch mit auf der Messe mit dem Chef, habe ich mir auch mit angeguckt, das und das kann der nicht, das ist unser Problem. So, da siehst du schon, dass, also sie konnten ihre Meinung zu dem Ding sagen. Also die wissen, da ist was im Busch, weil ich rede ja mit denen drüber, wie man es besser machen kann.
Ja.
Also wie läuft es gerade, was kann man besser machen?
Ja.
Also können sich schon Tage und Wochen mit dem Thema auseinandersetzen innerlich, was total wichtig ist. Sie können ihre Meinung dazu abgeben.
Ja.
So, wir gucken, wir haben ja jetzt auch noch ein bisschen Best Practice aus hunderten Unternehmen. Ne? Wir gehen vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein Stück weiter als hier Vollautomat, was weiß ich. Wir machen dann
ja, sicher, klar.
Gucken, wie es ist. Machen Vorschläge, wie es sinnvoll sein kann. 1, 2, 3 Alternativen. Manchmal kristallisiert sich wirklich nur eine raus. Wir müssen trotzdem eine zweite rechnen, weil ich brauche eine Entscheidungsgrundlage. Und was jetzt halt der Unterschied ist, wir sagen nicht, wir machen das, sondern wir berechnen das. Also ein Business Case. Das muss nicht viel sein, aber einmal zu sagen, so sieht ein Invest aus, so und so lange brauchen wir zum Hochfahren.
Ja, ja.
Jetzt kommt noch ein Thema hinzu, was oft vergessen wird. So ein bisschen Leitplanken für das Thema, so Strategie. Das wird ganz oft in Unternehmen vergessen. So, dass man auch mal ein bisschen guckt, womit verdienen wir in 5 Jahren oder womit denken wir, dass wir in 5 Jahren, in 10 Jahren das Geld verdienen? Wenn nämlich jetzt noch rauskommt, wo wir versuchen gerade noch, wenn es ein Metallverarbeiter ist, in Zukunft auch die und die Legierung noch mit verarbeiten zu können. Oder was weiß ich, da ist irgendeiner, der will jetzt noch zusätzlich einen Spritzguss mit an das Metall dranbringen. Oder ne, weil irgendwas ergibt sich halt, wo die sagen, wir können uns vorstellen, wir haben das und das Know-how, wenn wir das in die und die Richtung erweitern, dann können wir gleich sagen, ja, da sollten wir aber bei der neuen Produktionslinie vielleicht mal mit berücksichtigen und wir brauchen doch noch das und das. Oder wir müssen dort und dort Platz für die und die Erweiterungen noch mitschaffen für später. Das heißt, wir rechnen komplett nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch mit dem Blick nach vorne. Was heißt denn das? Brauchen wir eine bestimmte IT, Betriebsdatenerfassung, BDE-Systeme, an die wir das anbinden müssen? Neue Maschinen sind oftmals cloudmäßig an ihre Hersteller angebunden. Da gehen wir ganz fix auch, da müssen wir auch gleichzeitig schon mit, gerade Automatisierung, bedenken, wollen wir das? Wie ist denn unsere IT-Strategie? Wie sind wir da aufgestellt? Können wir damit umgehen, dass irgendeine Art von Predictive Maintenance läuft, dass die bestimmte Sachen liefern, Ferndiagnose? Wollen wir das? Können wir das? Was sind unsere Rahmenbedingungen dafür? Auf einmal merkst du, Mist, wir wollen zwar einfach nur hier für 3 Millionen ein bisschen Automatik einbauen, nehmen wir etwas höher.
Ja,
so merken wir aber einmal, unsere IT hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht.
Ja, das ist, ich glaube.
So, und jetzt kommen wir drauf, dass wir sagen, Leute, wir sollten uns auch mal 2 Tage Zeit nehmen, uns über die IT dazu Gedanken zu machen, um später damit umgehen zu können. Das ist erstmal das Erste, dass man auch mal aufzeigt, Leute, hier sind rechts und links Sachen, die müssen wir einfach auch mitklären.
Die optimal sind. Aber
wir haben, bleiben nochmal im Ursprünglichen. Wir haben die Leute mit reingenommen, die haben ihre Meinung gegeben. Wir haben gesagt, so, wir haben 2, 3 Alternativen. Ganz ehrlich, der Inhaber, also irgendjemand gibt die Investition, ja, irgendjemand entscheidet. Mhm. Das mache ich jetzt nicht in letzter Konsequenz mit der Mannschaft. Je nachdem, wie die Mannschaft drauf ist und wie man auch merkt, wie dieser Prozess läuft, kann man sagen, guckt mal, wir haben hier diese 3 Alternativen erarbeitet. Seht ihr hier noch irgendwelche zusätzlichen Bedenken, die noch nicht benannt wurden? Seht ihr irgendwo Probleme oder seht ihr irgendwo eine besonders gute Chance? Das kann ich noch machen, ne? Dass sie nochmal zu den 3 Alternativen, dass sie nochmal ihre Meinung dazugeben. Aber auch einfach deutlich machen, das ist eure Meinung, entschieden wird woanders. So, jetzt wird das ganze Ding entschieden. Und dann kann man mit begründeter Entscheidung auf die Mannschaft zugehen. Leute, wir haben uns jetzt aus den und den Gründen doch dafür entschieden, obwohl ihr da eher ein bisschen skeptisch seid. Wir glauben aber wegen Zukunft, kann man ja irgendwie erklären. Genau. Wir haben das hier genommen. Das hier ist der Umsetzungsfahrplan. Wir sind jetzt Verhandlungen etc. Wir werden so in 2 Monaten auf euch zukommen, dass wir das mit euch durchplanen, wie das läuft. So, dann haben die, wir durften unseren Senf dazu abgeben. Wir hätten eine andere Entscheidung, eventuell. Ja, ja. Wir hätten eventuell eine andere Entscheidung getroffen. Aber die haben eine Begründung dafür geliefert. Aus meiner Sicht, mehr kannst du nicht machen. Die können es immer noch doof finden, aber ab da ist halt, Leute, die Entscheidung wurde aus den Gründen, wir haben alles getan, wurde getroffen. Wir setzen es jetzt mit euch zusammen um.
Aber ich glaube, wenn du noch, also diese ganze Umsetzung, diese ganze Planung, das kann ich ja nachvollziehen, es ist ja auch dann in der Mache, wenn es entschieden ist, ist es ja perfekt. Ich habe nur so ein bisschen so, ich glaube, häufig ist das so die Kommunikation davor, also bevor ihr oder wenn du schon drinne bist, also wenn du schon dann drinne bist und dann quasi der Mitarbeiter schon befragt wird, also du fragst ihn ja, was machst du hier, wie auch immer, das kann dann immer so ein Eindruck entstehen, jetzt werden, so nach dem Motto, werden wir kontrolliert, werden wir hinterfragt, so, die Sache ist, nee, ich meine, es ist ja so, häufig wird in einem Unternehmen, wenn du reinkommst, wird der anders kommuniziert und ich glaube, wenn die Leute den Sinn nicht erkennen, wieso sie einen Roboter brauchen, wenn die jetzt, ich übertreibe das mal, es ist immer so Ausnahmesituation, wenn du da so einen 60-Jährigen nimmst, der schon seit 30 Jahren in einem Unternehmen ist und seine Arbeit da macht, das ist immer überspitzt, aber so passiert ja ganz oft. Der wird ja nicht wirklich sofort den Sinn drin sehen. Also was ich meine, es müsste ja eigentlich, glaube ich, müssten bevor dieser Prozess, den du meinst, bevor der beginnt, müsste eigentlich die Kommunikation im Unternehmen eigentlich schon viel vorher beginnen. Das kann ja mit einem Dienstleister, mit euch, dass die Leute einfach schon so ein bisschen, dass sie den Sinn sehen, dass sie das Ziel sehen, dass sie sehen, wenn wir das machen, das wird zwar hart, das wird zwar Umgewöhnung, ich muss meinen Grips nochmal anstrengen in den letzten 5 Jahren vor der Rente, aber danach ist der Laden so und so und danach sind wir viel besser, viel schneller. Das ist für mich einfacher, leichter, auch wenn ich mich damit reinknien muss. Wenn da vorher schon so immer so, das wird schon knapp. Und es wurden 20 Leute gekündigt, die letzte Kündigungswelle ist jetzt 1 Monat her und dann läuft das nicht so und so. Und dann kommt ein Beratungsunternehmen rein und hinterfragt noch meinen Job. Weißt du, ich will ja nur darauf hinaus, diese Konflikte, weil wir heute so ein bisschen Konflikte vermeiden und das ist Konflikte zwischen Abteilung, Geschäftsführung und ich sag mal die unterste, die Produktionsebene. Das ist ja ein riesen Gefälle dazwischen und dann ist es, und da knallt es. Weil dann heißt es immer, weißt du, wenn du mit den Produktionsleuten sich unterhältst, dann heißt es immer, weißt du, die überlegen sich, die Doofen da, weißt du, die haben überhaupt keine Ahnung von dem, was wir machen, haben sich was überlegt und wir müssen innovativ werden und was weiß ich, aber die von oben kommunizieren mit den unteren. Ich kann dir, beide Seiten sind ja nachvollziehbar, als Geschäftsführung musst du durchgreifen und du musst ja auch Sachen machen, aber ich glaube, da ist, glaube ich, das größte Konfliktpotenzial, da kannst du auch mit Checklisten, glaube ich, nicht machen.
Für mich ist das vollkommen normal, in die Kommunikation mit reinzugehen. Deswegen habe ich gerade überhaupt nicht dran gedacht, das mit zu erwähnen. Also erstmal grundsätzlich, die da oben haben sich irgendein Zeug ausgedacht. Die wissen gar nicht, wie wir hier arbeiten. Das war die Erklärung der letzten 10 Minuten, wo ich gesagt habe, ich nehme den Prozess mit rein.
Ja, ja.
Da durften sie alle was sagen, da ist das weg. Aber diese Angst vor Arbeitsplatzverlust, also wenn da schon 20 Leute entlassen wurden und wir müssen noch weiter, das ist sowieso eine unangenehme Situation. Also an der Stelle machst du auch nicht mehr viel. Aber das ist nicht die typische Ausgangsposition. Typische Ausgangsposition aktuell ist eher, ich muss digitalisieren, um einen Preis zu halten oder automatisieren etc. oftmals auch verbunden mit, ich habe auch eh zu wenig Mitarbeiter oder ein Problem, welche zu finden. Also es geht selten darum, dass ich wirklich Leute entlassen muss.
Aber ist es
das,
nicht
das ist erstmal so das grundsätzliche Setting. Aber selbst wenn das so ist. Nur wir würden immer, wenn man mit so einem Thema reingeht und man die Mannschaft noch nichts weiß, würde ich auch immer gucken, wie schaffe ich die Ausgangssituation? In einem Betrieb bis 500 Mitarbeiter, dann macht man das halt über eine Betriebsversammlung. Eigentlich einen großen auch. Also ja. Macht man es über eine Betriebsversammlung. Macht man das, gibt es regelmäßig irgendwelche Abteilungsleiterrunden.
Ja, das meine
ich.
Ja.
Das ist halt zum Beispiel der Geschäftsführer, Business Unit Leiter, wie gesagt, je nach Größe, dass der einmal die Abteilungsleiterrunden mit abgeht und das einmal erzählt, was da kommen wird.
Ja.
Das ist so das Erste. Einfach nur die Leute wissen, aus den und den Gründen wollen wir hier was tun. Wir haben Profis dazu geholt, genau. Damit wir das hier nicht im eigenen Saft irgendwie machen, weil wir es so selten machen. Der ein oder andere von euch wird in Zukunft in dieses Projekt mit reingezogen. Das klären wir über eure Abteilungsleiter. Ne? Dann wissen die einfach, nicht die da oben haben zwei Leute ausgesucht, sondern mein direkter Vorgesetzter, mit dem gesprochen, wer reingeholt wurde. Damit wissen alle das, was ist. Und damit kann mein Prozess starten. Und je nachdem, wie groß das Projekt ist, mache ich mir natürlich Gedanken darüber, wie ziehe ich die Mannschaft mit. Mal ein Beispiel. Ich hatte vor ein, zwei Jahren ein Projekt in der Schweiz. Die haben eine extrem große Entwicklungsabteilung und haben an ganz vielen Themen gleichzeitig gearbeitet. Großes Programm gehabt. In einem Teil eine neue Entwicklungsmethodik mit reingeholt, ins Richtung Systems Engineering. In anderen Teil mit einer neuen Software Prozesse geändert, wie entwickelt. Wir haben wirklich großes Programm.
Ja.
Und das lief auch über eine lange Zeit. So, und da war auch so ein Thema, wir haben da nochmal einen großen Workshop mit allen Führungskräften bis zum Teamleiter aufgesetzt. Das war über einen Tag, wo wir viele Sachen nochmal reflektiert und überarbeitet haben. Auch die Erwartungshaltung abgegeben haben. Erzählt das euren Mitarbeitern, weil wir können ja nicht ständig 700 Leute unterrichten. Es wurde mal so ein simples Beispiel, wie gesagt, es kommt auf das Konkrete an. Aber ein Beispiel, wir haben einen Znüni-Talk dort gemacht.
Ein was?
Znüni.
Also
zu neune. Das ist das, was wir kennen mit Knoppersfrühstück.
Ja, 39, genau.
Bei denen ist es halt zu neune. Ich weiß ja, frage mich einmal die Woche, alle zwei Wochen, dass wir gesagt haben, die hatten in einem großen Gebäude drei sehr zentrale Kaffeeküchen und immer 1, 2, 3 durchgeräumt.
Ja,
alle
genau.
Zwei Wochen, glaube ich, haben wir gesagt, um 9. Jeder, der Fragen hat oder mal zuhören will, wir haben dort die 3, 4 Hauptentscheider mit sitzen. Ihr kriegt euren Kaffee kostenfrei ausgegeben, der so 50 Cent kostet sowas. Ne? Und wir sind da 20, 30 Minuten, wir erzählen 5 Minuten lang gerade die wichtigsten Sachen, wo das Projekt steht und danach feuerfrei eure Fragen. Und so eine Angebote können dann zum Beispiel in größeren Projekten wichtig sein, dass die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Weil da sind wir wieder beim Thema Führung.
Ja.
Ich gebe total gerne sehr niederschwellig die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Einfluss zu nehmen. Wenn die Chance nicht wahrgenommen wurde, irgendwann ist für mich dann auch die Grenze das Thema der Führungskraft. So, hier ist Schluss. Ihr hattet die Möglichkeit, ihr habt euch nicht gemeldet. Ab jetzt lebt ihr bitte damit.
Aber
die Möglichkeiten waren da. Ihr wusstet das. Wenn ihr es nicht annehmt, müsst ihr mit dem leben, was andere entschieden haben. So, ist wieder dieses Thema Führung dahinter.
Aber es wäre theoretisch auch denkbar, so ein interner Podcast innerhalb im Unternehmen.
Interner Podcast, Video, was ich auch schon hatte, Videobotschaften vom Chef.
Genau.
Bis wir mal gemerkt haben, das kommt irgendwie in der Produktion ja gar nicht richtig an, weil die gar nicht permanent ins Intranet gehen.
Ja, stimmt auch wieder,
Intranet. Ja, also man muss ja schon ein paar Gedanken machen. Ja. Wie gesagt,
oder WhatsApp-Gruppen oder weiß der Geier was. Ne?
Große ERP-Projekte zum Beispiel, also mit einer massiven Veränderung.
Ja.
Da gibt es auch teilweise sogar entweder immer ganze Seiten oder Sonderbeilagen einer Mitarbeiterzeitung oder ich mache mal eine Mitarbeiterzeitung.
Ja.
Ich schicke Newsletter an alle. Was ich total gerne mache, wenn es zum Beispiel auch Richtung Produktion geht, auch mal in die Gehaltsabrechnung einen kleinen Infozettel rein, wo ich dann eher mal das Problem habe zwischen Schriftgröße 10, wir wollen möglichst viel erzählen und ich sage immer, mach doch mal eine größere Schrift, too long didn't read.
Genau.
Gib doch lieber nur die drei wichtigsten Botschaften raus. Das sind dann aber Einzelheiten. Dass man da einfach guckt, wie kommen wir rum? Und da ist für mich auch, ich brauche eine vernünftige Organisation, Organigramm. Wie ist das aufgestellt? Brauche gute Führungskräfte, dass ich auch mal Sachen runterrasseln kann, damit es alle erreicht. Also ich muss halt also von Geschäftsführer über Bereichsleitungsebene die Sicherheit haben, dass die Bereichsleiter ihre Abteilungs- und Teamleiter impfen und dass die in ihren Abteilungs- und Teamleitungstreffen, dass es sowas regelmäßig gibt, dass die Infos halt durchrasseln. Das ist Führungskultur einfach. Oder wenn es mir extrem wichtig ist, dass dann halt der Geschäftsführer, der Bereichsleiter oder wer auch immer, dann halt einmal 10 Minuten in jede Abteilungsleiterrunde mit reingeht, um von sich aus zu erzählen, was ihm wichtig ist. Also Kommunikation, je nach Größe, je nach Projektart, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man tun kann.
Ja, ja, nach Größe und wo du anfangen musst und wann du aufhören musst und so weiter. Das Wichtigste ist...
Muss im Rahmen bleiben. Ich habe ja gesagt, ich gebe niederschwellig Möglichkeiten, das finde ich total wichtig. Mhm. Aber an irgendeiner Stelle ziehe ich auch einen Cut und sage, wenn keiner kommt, habt ihr Pech.
Dann müsst ihr damit leben.
Wir haben jetzt das und das entschieden. Wir haben euch auch einmal in dem Workshop, haben wir selektiv Leute drin gehabt, die auch wirklich breit vertreten waren. Mhm. Die haben wir vorher geimpft, die hatten auch die Chance, mit ihren Kollegen zu quatschen, die wichtigsten Themen in den Workshop mit reinzubringen. Wir haben uns alles angehört, wir haben aus dem und dem Grund das entschieden.
Ja.
Aber normalerweise, also du nimmst nicht alle mit. Irgendwas ist immer, zum Schluss hast du immer noch, jeder Mitarbeiter muss aus seiner Komfortzone raus und was Neues machen.
Ja.
Dem mit 60, ach so, ein Beispiel. Du hast ja gerade gesagt, da ist jetzt einer, der ist 60, der weiß, der hat noch exakt 5 Jahre, die er dir rumkriegen muss. Mm. Und da kommt jetzt, der schweißt halt von Hand und stellt alles ein und weiß alles. Und jetzt hat er Angst, er muss einen Schweißroboter bedienen.
Genau.
Ich brauche die nächsten 5 Jahre, um das so, kicken die mich jetzt raus. Und dann sind wir wirklich hart im Thema Altersarmut, ne?
Ja, ja,
wenn sie nur die letzten 5 Jahre sind. Und da muss ich jetzt wieder sagen, das ist für mich eine Führungsaufgabe. Das kann ich nicht von außen wissen, dass der Martin da die Probleme vielleicht hat oder damit rumdreht, da ist meine Erwartungshaltung, dass das sein Vorgesetzter einfach da ein Gefühl für hat.
Ja.
Dass der so grob weiß, pass mal auf, so das und das. Und dann soll sein Vorgesetzter, entweder weil er sich zutraut, das mit dem Martin direkt klären, den da mitnehmen, sagen, du pass mal auf, ist gar nicht vorgesehen, dass du an den Schweißer gehst. Wir haben da einen extra Arbeitsplatz, wo wir die Sonderarbeiten machen müssen. Da bist du für vorgesehen, dass du da weiter schweißt. Oder dass man sagt, du pass mal auf, das ist ein schleichender Übergang, das sind 2, 3 Sachen, aber du hast ja da noch den und den noch mitsitzen, ihr macht das zu dritt, wir geben, was auch immer, ist mir egal. Also entweder macht es die Führungskraft selber, weil sie es erkannt hat, und das Erkennen ist für mich eine Erwartungshaltung, die ich an die Führungskraft habe. Oder er kommt halt aufs Projekt oder auf seine Führungskraft zu und sagt, du pass mal auf, ich habe da 2, 3 Leute, ich weiß, dass die sich da total die Sorgen machen, dass sie jetzt schon seitdem die Ankündigung da ist, mit Bauchschmerzen auf die Arbeit kommen, weil die Angst haben, dass die rausfliegen. Wie kann man damit umgehen?
Ja, also zusammengefasst heißt das, solange Mensch im Spiel bleibt, ist Faktor Mensch immer noch immer sehr entscheidend. Und bei aller Automatisierung...
Mal ganz ehrlich, eine Führungskraft ist nicht die Hauptaufgabe, einen Urlaub einzuteilen und die Leute anzuscheißen.
Nee.
Und das vielleicht auch.
Ja,
aber... Mein Anspruch an eine Führungskraft ist, dass es seine direkten Mitarbeiter, Direct Reports, seine direkten Mitarbeiter kennt und auch mal merkt, wenn da ein Problem da ist, um es anzusprechen oder vielleicht auch mal gezielt nicht, aber damit bewusst umzugehen. Das wäre meine Erwartungshaltung halt an eine Führungskraft.
Und die Leute mitnimmt und schon lange bevor irgendwie ein Change Management beginnt und bevor ein Unternehmen wie Unity oder sonst die da reinkommen, schon mal nicht einfach erst dann sich als guter Onkel da rausstellt, wenn es brennt und dann sagt er hier, wir müssen, sondern aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber einfach mal Führung etc., da kann man ein Thema von machen, aber einfach die Leute mitnehmen, denen aufzeigen, wo die Wege sind, wieso wir das machen und dann irgendwann mal dann Unternehmen mit reinholen, dann die Prozesse aufziehen und dann sind wir alle erfolgreich. Ist das nicht toll?
Ja. Ich muss auch sagen, ich mag ja die Systeme, die in die Richtung gehen, dass sie Führungskräfte eigentlich der Dienstleister des Teams oder der Abteilung sind. Das heißt, sie sorgen dafür, dass die Arbeitsbedingungen passen, damit die Leute, die was tun und die es können, optimal arbeiten können. Das ist eigentlich so die Hauptaufgabe von einer guten Führungskraft.
Ja.
Bei uns hat sie leider in den letzten, 100 Jahren Minimum eingeschlichen. Nur wenn du Führungskraft bist, kannst du bestimmte Gehaltsstufen erreichen. Deswegen macht jeder einen auf Führungskraft, ob er das sollte oder nicht.
Ja.
Ja, das ist immer so dieses typische Beispiel mit den Konstrukteuren. Ich mache meinen besten Konstrukteur, mache ich zum Leiter der Konstruktionsabteilung. Was habe ich davon? Ich habe einen total schlechten Abteilungsleiter gewonnen und meinen besten Konstrukteur verloren. Weil der jetzt ja keine Zeit mehr hat.
Also
aber wie gesagt, muss man mal ein bisschen gucken. Aber Erwartungshaltung ist wirklich, dass da ein bisschen Führung funktioniert. Aber ganz anderes Thema, wo man auch dafür sorgt, wie kommen wir da hin? Nur, wie gesagt, ich finde es gar nicht so schwierig, Leute auch in so eine Projekte mitzunehmen, Meinungen einzufragen. Also ich kann immer nur aus meinem eigenen Hirn reflektieren.
Klar.
Ich mochte immer total gerne dann auch, gerade als ich jünger war, Vorgesetzte, die sich meine Meinung angehört haben, wo ich das Gefühl hatte, die haben die bedacht, selbst wenn die Entscheidung dann eine andere war. Ja, ja. Das war okay aber für mich. Weil er hat sich's angehört, er hat sich's bedacht, er hat noch andere Informationen und hat mir kurz zurückgespiegelt, warum er anders entschieden hat. Das muss gar nicht lang sein, das muss nicht viel sein. Ich persönlich brauchte nur das Gefühl, mein Beitrag war sinnvoll, der wurde bedacht, es wurde trotzdem anders entschieden. Und ich kann das sogar halbwegs nachvollziehen. Das ist, auch wenn ich meine, dass meins immer noch besser
gewesen wäre. Ja, natürlich, selbstverständlich.
So. Und aber das kann ich mit Mitarbeitern hervorragend machen. Ja. Ne? Mal kurz mit reinziehen, hier, wir wollen ändern, wie macht ihr es gerade, wo seht ihr die Probleme? Mal Alternativen erarbeiten, Alternativen vor allen Dingen auch als Business Case zu gucken, passt zur Strategie, wo wir hinrennen, wie sehen die Kosten aus, ein Return on Invest dafür, dass man es mal durchrechnet, auf der Basis eine Entscheidung trifft, die Entscheidung kommuniziert.
Genau. Also im Prinzip Leute mitnehmen, irgendwann mal befragen, aber auch irgendwann mal, dann neigen wir in Deutschland auch dazu, zu lange dann zu diskutieren, zu lange zu befragen.
Nicht zu lange diskutieren, irgendwann mal aber Entscheidung auch
nicht
treffen.
Zu kurz. Nicht zu kurz.
Ich finde, so je nach Thema, es gibt auch Sachen, wo man sagen kann, Leute, wir haben uns alles angeguckt, es geht nur der Weg. Manchmal ist es auch ohne Befragen. Das kommt immer auf das Thema an.
Und sich Deadlines setzen und in dem Moment ist der Weg richtig. Wenn er in einem halben Jahr ein anderer ist, dann ist er eben anderer. Dann muss man eben nachsteuern, nachbessern.
Das ist ein Thema aus meinen Führungskräfteschulungen. Es ist sogar eigentlich das Wichtigste, der Mannschaft mitzugeben, wo man gerade steht. Also überlegen wir noch gemeinsam, ob wir überhaupt etwas tun wollen.
Ja.
Haben wir uns schon entschieden, dass wir etwas tun wollen und reden jetzt mit euch nur noch drum, nehmen wir Lösung A, B oder C? Oder ist die ganze Entscheidung schon durch und wir reden mit euch nur noch drüber, wie oder wann wir es umsetzen?
Ja.
Und die Möglichkeiten hat man halt immer. Also entweder ganz oft ist es so, die ungelegten Eier habe ich ja eher im höheren Kreis. So wollen wir automatisieren, welche Linie, welchen Stream nehmen wir? Und dann einfach zu sagen, Leute, wir wissen, dass wir das da bearbeiten wollen.
Mhm.
Wir wollen jetzt mit euch nochmal überlegen, welche Wege gibt es? Wir haben dafür jemanden geholt.
Ja.
Oder man sagt, Leute, wir wissen schon, dort kommt jetzt die und die Automatisierungsmaschine hin. Wir würden mit euch ganz gerne jetzt einmal besprechen, wie wir das zeitlich aufbauen und wie wir uns nachher einsetzen.
Ja.
Das muss einfach klar sein. Wo stehen wir im Prozess? Ganz doof ist, ich habe die Entscheidung schon getroffen, dass wir was verändern und dass wir die Maschine kaufen. Und die Mannschaft denkt, die dürfte mit mir noch drüber diskutieren, ob wir überhaupt was verändern wollen.
Ja.
Da kommen die Konflikte her. Also da muss man auch sauber sein, dass alle wissen, worüber wir gerade reden.
Und guck mal, so schließt sich der Kreis. Jetzt sind wir wieder am Anfang des Podcasts, also wie angefangen, wie bei meinem Projekt. Aber es war schön. Ich meine, es ist, glaube ich, deutlich geworden, wie man damit umgehen kann, wie man so einen Prozess aufbaut. Und zur Not, wenn man dann nicht mehr weiterkommt, kann man sich an dich vertrauensvoll wenden. Und dann ist das Change, ist ein böses Wort. Ich glaube, das löst dann hier und da Gedanken aus. Aber ich glaube, so insgesamt haben wir das, glaube ich, ganz gut bequatscht. Oder hast noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Noch ein letztes Wort zum Sonntag? Oder
Stunden noch drüber und dann.
Stunde,
nein, ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir mal ein bisschen
abgeschlossen. Und unser Podcast geht ja noch weiter, ne? Also
vielleicht
gerne mal reinhören. Vielleicht machen wir aus irgendeinem Ansatz hier ein neues Thema. Das überlegen wir uns noch. Aber ich glaube, so erstmal für diese Folge haben wir, glaube ich, ganz gut bequatscht. Ne?
Hervorragend.
Bis dahin.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.